Du hörst den Podcast «So Long Covid». Das ist die vierte von 6 Folgen. Die 6 Folgen sind aufbauend. Falls du die erste noch nicht gehört hast, fangst du am besten dort an. Ein Hinweis für alle mit Reizempfindlichkeit. Wir haben eine Podcast-Version ohne Musik. Die findest du auf unserer Webseite solongcovid.ch. Einfach unter der Folge auf den Link klicken. Und jetzt geht's los mit der vierten Folge.
Es gibt Schmerz, der eben nicht entsteht aufgrund einer körperlichen Verletzung. Und trotzdem genauso echt ist.
Es ist Wahnsinn, oder? Wenn du plötzlich jemand sagt, hey, es ist wie nicht einfach, aber du kannst es entlernen. Du hast selber gemacht, das zu entlernen.
The hope is not an illusion. It's not wish thinking. It is actually founded and grounded in what we know from science and empirical evidence.
Und bei mir hat es wie so angefangen mit dem Wissen, also wirklich wie so das Verständnis.
Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Ansätzen zu beschäftigen. Und das würde ich wirklich sagen, dort hat sich alles gedreht.
Jan, Jasna, Marlene und Patricia haben viel ausprobiert. Pacing, Energiemanagement, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Nichts hat angeschlagen. Im Gegenteil, es ist eher schlimmer geworden. Durch einen Zufall erfahren die vier von Menschen, die von Long-Covid oder dem chronischen Fatigue-Syndrom genesen sind. Und das nicht einfach so, sondern dank einem neuen Krankheitsverständnis.
Ich habe nicht gewusst, ob es stimmt. Ich habe gewusst, es ist auch ein Wagnis.
Patricia Purchot, die Uni-Professorin.
Es war auch eine Entscheidung. Ich habe mich auch entschieden, ich setze jetzt einfach mal 100% auf das. Weil ich habe auf das andere gesetzt, auf das Pace, auf das Energiemanagement. Das hat wirklich nicht funktioniert. Und ich habe mich dort wie entschieden, jetzt probiere ich das. Ich habe wie auch nichts verlieren.
Wenn man bei den Abklärungen nichts findet, also keinen strukturellen Schaden, dann ist es gut möglich, dass die Symptome von PatientInnen mit Long-Covid neuroplastisch sind, also vom Gehirn erlernt. Das haben wir in der letzten Folge von internationalen ExpertInnen gehört.
Also es war so das erste Mal eine Erklärung, die wirklich Sinn gemacht hat, dass es so lange bleibt, so viele verschiedene Symptome da waren, so viel sich verändert hat auch.
Das sagt Jan. Ich habe seine drastische Erkrankung, aber eben dann auch seine Genesung hautnah miterlebt. Dass seine Lichtempfindlichkeit und die kognitiven Einschränkungen, der Brain Fog, einen neuroplastischen Ursprung haben, das hat Jan sofort eingeleuchtet. Und er hat sich auch für die wissenschaftlichen Grundlagen interessiert. Fun Fact, er hätte fast sein Doktorat in Neurophysik gemacht, hat sich aber schlussendlich für theoretische Physik entschieden. Auf jeden Fall hat er als analytisch denkender Mensch eine Affinität gehabt für diese Erklärung. Das Gehirn bewertet Signale als bedrohlich, die eigentlich gar nicht bedrohlich sind. Bei der Lichtempfindlichkeit zum Beispiel wird Licht fälschlicherweise als Gefahr interpretiert. Die Reaktion sind Schmerzen, quasi mit der Message, schützt deinen Körper vor einem schädlichen Licht. Über die Zeit verfestigen sich die neuronalen Bahnen, die machen, dass das Lichtsignal Kopf auslösen. Licht wird zu einem Trigger. Das nennt man klassische Konditionierung. Und es ist einer der Mechanismen, die die Symptome chronifizieren. Neuroplastische Symptome sind quasi ein chronifizierter Fehlalarm, den man aber verlernen kann.
Und in der Theorie hat das natürlich sehr super getönt und sehr hoffnungsvoll auch, aber es ist natürlich etwas anderes, das einfach anzuwenden in dem Moment, wo eben der Körper mit der grössten Alarmglocke sieht, er bewegt jetzt geschieht oder nicht. Dann nein, es sich anders zu verhalten, hat natürlich schon grosse Überwindung gebraucht.
Und es ist nicht nur sein Körper, der Jan sagt, hey, bewegt jetzt geschieht oder nicht.
Also ich habe mir quasi wirklich die Empfehlungen von der Klinik widersetzt und wie so genau das Gegenteil gemacht, was die Oberärztin dort empfohlen hat.
Auch Patricia merkt, sie muss es für sich anders machen, als ihr empfohlen wird.
Das ist manchmal schwierig gewesen, dass man es halt wie muss aushalten oder dass wenn zum Beispiel die Physiotherapeutin, die ich sehr geschätzt habe, ständig Angst gehabt hat, dass ich zu viel mache und dass ich crashe und weil sie halt in dem anderen System gelaufen ist und aus sehr guten Gründen, wenn man von ihr her denkt, befürchtet hat, ich übernehme mich und ich schätze mich falsch ein.
Für Jan und Patricia wird immer klarer, wir müssen einen eigenen Weg finden. Sie versuchen, sich abzugrenzen von der hoffnungslosen Prognose und den Sorgen der anderen. Sie versuchen, aus den Therapien, die sie machen, einfach das rauszupicken, was sie hilfreich finden.
Und alles andere mache ich mit mir und vor allem mit dem Internet. Also glücklicherweise habe ich den Zugang gehabt und glücklicherweise kann ich gut Englisch, weil sonst wäre es sehr schwierig gewesen.
Wo Jan vom neuroplastischen Ansatz erfährt, ist er in der Reha-Klinik. Er ist mega schlecht zu Weg. Er kann kaum 5 Minuten telefonieren. Er ist im Klinikzimmer und wird im Rollstuhl zu der Therapiestunde gefahren. Die Symptome bestimmen seinen ganzen Tag. Sie haben das Zepter in der Hand.
Und da weiss ich noch, das war der Moment, wo ich mir vorgenommen habe, am Nachmittag zu duschen.
Aber die Symptome drücken dann zu Boden. Wie schon zum tausendsten Mal nach zu viel Bewegung spürt er eine grosse Schwere im ganzen Körper, als würde er eine Gewichtsdecke mit sich herumtragen. Duschen? Eigentlich unmöglich. Wenn er jetzt gleich geht duschen, wird er crashen.
Bis jetzt war es so, dass wenn ich trotzdem etwas gemacht habe, ist es nur noch schlimmer gekommen. Ich habe jetzt aber gedacht, jetzt lasse ich nicht mehr auf das und gehe jetzt duschen.
Laut dem neuen Krankheitsverständnis muss es nicht unbedingt so sein, dass es ihm nachher schlechter geht. Er nimmt all seinen Mut zusammen.
So, jetzt probiere ich das einfach aus. Und ich weiß noch, wie ich dann, ja, wie so das warme Wasser irgendwie habe genossen und wie so eben der bewusste Akt von nicht mehr diesen Symptomen einfach zuzulassen, sondern selber etwas jetzt können zu bestimmen, auch wenn es etwas ganz Kleines war.
Für den Jan fühlt es sich fast ein bisschen an wie ein munzig kleiner Akt von der Rebellion. Gegen die Symptome und gegen alle Empfehlungen. Er geht duschen, auch wenn sein Körper ihm mit dem grössten Alarmsignal sagt, mach das nicht.
Und dann ist es eben einfach passiert, dass anstatt das Symptom schlimmer sich kam, ist es nein, im Verlauf am Nachmittag eigentlich, ist es ein bisschen verflüchtigt.
Die Symptome sind nicht schlimmer geworden. Und der Jan hat den ersten kleinen Beweis, dass das stimmen könnte mit dem neuroplastischen Ansatz. Eine erste kleine korrigierende Erfahrung, wie man in der Medizin so schön sagt.
Und es war wie so ein Befreiungsschlag. So, ab dann habe ich wie so, um mich selber das Zepter in der Hand gehabt. Ja, das war ein sehr einschneidender Moment, wie so die neue Freiheit zu spüren.
Ich bin Zita Bauer und da ist der Podcast «So long Covid». 1, 2, 3. Die vierte Folge. Wir haben gehört, dass es möglich ist, dass das Gehirn Symptome produziert, auch wenn strukturell nichts oder nichts mehr kaputt ist. Und dass es auch möglich ist, die chronischen Symptome wieder zu verlernen. Wie genau das gehen soll, das schauen wir in dieser Folge an. Wir starten mit einem kleinen Experiment, um das zu veranschaulichen.
Also,
das ist im Januar 26. Jan und ich sind im tiefen Winter in Norwegen. Wir stehen auf einem Floß am Hafen. Es hat auch eine Sauna hier. Es ist 3 Uhr am Nachmittag und die Sonne ist schon hinter den Bergen untergegangen.
Wir stehen hier in der Badhose, von außen, auf Eis. Meine Füße sind schon ein bisschen am Gefrieren. Es ist etwa wie kalt, -5, -10, irgendwie so etwas. Wie kalt das Wasser ist, weiss ich nicht. Aber sicher kalt. Und ich gehe jetzt Eisbaden.
Geh Eisbaden also.
Okay. Eins. Lass mein Handy nicht ins Wasser fallen. Ist gut?
Ist gut.
Eins, zwei, drei. Ach, Gott. Oh mein Gott.
Das ist das Einzige, was ich gerade noch rausgebracht habe. Wenn man es sich nicht gewöhnt ist, so wie ich, dann ist es richtig unangenehm, in eiskaltes Wasser zu gehen. Ich weiss, dass es mir als gesunde Person eigentlich nicht schadet. Im Gegenteil, es soll gesund sein. Der Körper aber reagiert sofort mit Alarmsignal. Es nimmt man den Schnauf, die Muskeln spannen sich an, das Herz rast. Das kalte Wasser wird als Gefahr wahrgenommen. Mein Körper sagt mir, raus. Diese Reaktion läuft automatisch ab, unbewusst. Über die Zeit, mit viel Trainieren, kann ich die unbewussten Alarmsignale aber beeinflussen. Ich kann meinem Körper beibringen, das eiskalte Wasser ist keine Gefahr. Du kannst entspannt weiter schnaufen. So wie das auch die vielen Eisbadenden hier im Norden machen. Wahrscheinlich haben sie schon als Baby trainiert. Ähnlich funktioniert es bei neuroplastischen Symptomen. Und natürlich ist es etwas anderes. Eisbaden ist eine freie Entscheidung. Krank sein nicht. Und trotzdem, glaube ich, kann das Beispiel helfen, besser zu verstehen, wie man neuroplastische Symptome verlernen kann. Das Gehirn kann umprogrammieren.
We really talk about brain reprogramming, which is a very sort of computerized language, but in a sense it works in terms of how what we're actually doing.
Das ist Silje Endresen-Remi, Schmerzpsychologin und Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Oslo. Sie ist sich das Eisbaden vielleicht eher gewöhnt. Sie redet von Brain Reprogramming. Es erinnert zwar ein bisschen an Computersprache, passt sie aber gut für das, was sie machen.
Because what we're doing is try to influence and to help the brain reinterpret the symptoms and the inner states of the body as healthy and as not threatening, not dangerous.
Es ginge darum, Symptome neu zu interpretieren, als nicht bedrohlich, nicht gefährlich.
And we do that through various exercises, but first and foremost by providing a good explanation of why the symptoms have sort of persisted and why the patient is so disabled and feeling so sick, as they all do.
Wie wir in der letzten Folge schon erwähnt haben, ist der erste Schritt, die neurobiologischen Zusammenhänge der Symptome zu verstehen. In der Medizin nennt man das Pain Neuroscience Education oder auf Deutsch Schmerzedukation.
Es gibt einfach ein Wundermittel, das man anwenden kann und dann kommt man gesund, sondern das ist wie so ein ganzes Konstrukt von Techniken. Also bei mir hat es wie so angefangen mit dem Wissen, also wirklich wie so das Verständnis, wie die Krankheiten funktionieren und das Vertrauen zu haben in das Wissen, also wie so in sich zu spüren, dass das wirklich stimmt.
Aufbauend auf dem Wissen gibt es dann verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Das Ziel ist, grob gesagt, bei allen, die symptomauslösenden neuronalen Verknüpfungen durch neue, gesunde Verknüpfungen zu ersetzen. Wenn man schwer krank ist und sich fast nicht mehr bewegen kann, wie Jan und Patricia, kann man zum Beispiel anfangen mit Visualisierungen. Im Spitzensport schafft man im mentalen Training schon länger damit. Und jetzt hat man das Potenzial von Visualisierung auch in der Schmerztherapie entdeckt. Man sitzt oder liegt her, macht die Augen zu und erinnert sich an eine konkrete Situation, wo der Körper gesund war, wo er sich bewegt und gut angefühlt hat.
Auch teilweise Visualisierungen von dem, was ich wieder will. Also ich habe mir eben immer vorgestellt, ich will wieder in den Aare schwimmen. Also, und das macht man dann so ganz mit Haut und Haar. Also, dass man sich so das versucht vorzustellen, wie fühlt sich das an auf der Haut und überhaupt in der Bewegung.
Dort, wo es möglich ist, versucht Patricia, sich es nicht nur vorzustellen, sondern es tatsächlich auch wieder so zu machen wie früher.
Also zum Beispiel beim Duschen war das so, dass ich eben nicht mehr quasi gesessen bin beim Duschen, mich ganz langsam geduscht habe, sondern dass ich wieder die Bewegungsabläufe aufgenommen habe. Dass ich mich so geduscht habe wie früher. Mit der Idee, dass das ein gewisses Gedächtnis abruft im Körper, wo dann signalisiert bekommt, es ist wieder gut. Es ist wieder, ich kann wieder zurück in den Alltag. Das habe ich hilfreich gefunden.
Was ich dann auch noch gemacht habe, ist wie so, quasi wie das Nervensystem austricksen und in die Bewegung hineingeben in einem ganz anderen Kontext. Zum Beispiel, eben, anstatt einfach weiter zu laufen, halt ein bisschen zu der Musik tanzen.
Laufen hat beim Jan schlimme Symptome ausgelöst. Darum hat er probiert, auf eine andere Art in eine ähnliche Bewegung hineinzukommen. Statt zu laufen zu trainieren, fängt er also eins im Klinikzimmer zu tanzen. Statt Krafttraining surft er auf einer Pilatesrolle. Mit Visualisierungen von schönen Erlebnissen und einem neuen Umgang mit den Trigger kehrt wieder mehr Freude und Zuversicht in sein Leben zurück. Jedes kleinste Ding, das Jan wieder konnte, zum Beispiel im Stehen Zähne putzen, haben wir zusammen gefeiert. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass wir hier nicht ins Detail von allen Therapiemethoden und ihren Anwendungen gehen können. Und sie wirken je nach Mensch auch unterschiedlich. Auf unserer Webseite haben wir aber eine Auswahl an Ressourcen von Fachpersonen zusammengestellt. Es gibt aber eine Technik, die sich besonders bewährt, laut den ExpertInnen und den Betroffenen, die ich mit ihnen geredet habe. Und da ist Somatic Tracking. Beim Somatic Tracking geht es darum, die Empfindungen, also die Schmerzen, die Symptome und auch die Emotionen, die aufkommen, nicht zu verdrängen oder zu kontrollieren. Ihnen nicht mit Angst oder Vermeidung zu begegnen, sondern mit einer ergebnisoffenen und neugierigen Haltung. Man versucht, die Symptome als etwas Interessantes anzuschauen, was das Gehirn produziert hat. Und wenn man das über längere Zeit immer wieder macht, dann kann man die neuronalen Verknüpfungen, die Symptome auslösen, verändern. Das Uminterpretieren von Symptomen war auch ein grosser Teil von Jan seiner Genesung. Ein Symptom, das er immer wieder hatte, ist eine grosse Unruhe im Körper. Ein innerliches Flattern, Flimmern und Blubbern.
Und dieses Symptom habe ich mir dann auch vorgestellt, dass ich in einem Whirlpool sitze. Anstatt dass das jetzt etwas Nerviges ist, das so weggeht, habe ich es quasi noch interessant gefunden, dem zuzugucken quasi. Und wie spannend das ist, dass eben das Hirn so Sachen kann hervorrufen kann. Wie so eine, sobald man das kann lösen von der Idee, dass das etwas Schlimmes bedeutet, dass das etwas bedeutet, dass der Körper strukturell kaputt ist, kann man sogar Gefallen finden an diesen Empfindungen. Eben, dass man eigentlich eine gratis Whirlpool-Session ist.
Somatic Tracking ist eine Technik aus der Pain Reprocessing Therapy. Die ist unter anderem von Howard Schubino entwickelt worden. Wir haben in der letzten Folge von ihm gehört. Ursprünglich ist Pain Reprocessing Therapy eine Methode für die Behandlung von chronischen Schmerzen. Eine randomisiert kontrollierte Studie zu chronischem Rückenweh hat gezeigt, dass diese Methode im Vergleich zu Placebo und der aktuell üblichen Behandlung signifikant besser wirkt. Und besonders spannend ist, die Forschenden haben die Therapie auch mit funktionellen MRI, also Scans vom Gehirn, begleitet. Sie können nachweisen, dass sich mit diesen Therapien auch die neuronale Schmerzverarbeitung verändert. Somatic Tracking kann man allein machen, wie der Jan im Whirlpool-Beispiel, aber auch angeleitet mit einem Podcast oder YouTube-Video. Oder live in einer Therapiestunde. Beim Andreas Simmel in der Langasse zu Bern zum Beispiel. Er ist ausgebildeter Masseur und Coach für Pain Reprocessing Therapy. Wir dürfen Andreas Simmel während einer Übung mit einer Patientin begleiten.
Wir gehen jetzt erst noch mal ein bisschen in die Entspannung. Ne? Und um dich noch ein bisschen mehr in dieses Sicherheitsgefühl und in das Gefühl von Entspannung zu bringen, kannst du dir auch gerne jetzt mal etwas vorstellen, was du in den letzten Tagen so richtig toll fandest.
Die Patientin ist einverstanden, dass man sie auch hört. Sie hat chronisches Fatigue-Syndrom und ist heute vor allem wegen ihrem starken Kopf wieder. Zuerst hat Andreas Simmel eine Entspannungsübung angeleitet. Und jetzt geht es ins eigentliche Somatic Tracking inne.
Und jetzt schauen wir mal, wie in so einem Museum uns diese Gefühle da, die du in dem Kopf hast, vollkommen ergebnisoffen und neugierig an. Wir versuchen sie in keiner Weise zu verändern. Sie dürfen machen, was sie wollen. Sie dürfen stärker werden, schwächer werden, sich verändern in aller Richtung oder auch gleich bleiben. Und dann kannst du auch gerne mal beschreiben, wie sich das so anfühlt.
Es fühlt sich irgendwie so konzentriert, dicht an.
Wie so ein Druck, oder?
Ja, so ein Druck, aber der irgendwie so links und rechts ein bisschen ausstrahlend, so wie ein bisschen elektrisch entlädt.
Wenn das so ein Kunstobjekt wäre, wie würde das aussehen?
Das wäre dann so wie eine Kugel mit so Stacheln.
Der Andreas Immel begleitet Patientin dabei, Symptome neugierig und ergebnisoffen, fast schon belanglos zu betrachten.
Kannst du ruhig noch mal so ein bisschen drauf gucken, als wär das gar nicht wichtig, als wäre das so einfach was Interessantes, was da, wie gesagt, wie in so einem Museum rumsteht oder in dir sich einfach bewegt.
Das ist jetzt wie ein Punkt, mit dem man so spielen kann.
Aha. Wie ist es von der Intensität so?
Ist deutlich zurückgegangen.
Nach etwa 15 Minuten ist die Übung fertig.
Dann kannst du wieder langsam hier im Raum ankommen. Ja, das war's schon.
Nicht so spektakulär.
Genau, kein Exorzismus oder so.
Der Jan hat mehrmals pro Tag Somatic Tracking gemacht. Angeleitet mit einer App, quasi in Selbsttherapie. Mit der Zeit und viel Wiederholung hat er die neugierig interessierte und ergebnisoffene Haltung verinnerlicht, sodass sie automatisch präsent war, wenn er Symptome hatte. Lichtempfindlichkeit ist beim Jan mit dem Wissen von neuroplastischen Symptomen und Techniken wie dem Somatic Tracking nach etwa 3 Wochen verschwunden und auch nicht mehr gekommen. Es kann schnell gehen. Bei anderen Symptomen ist es aber mehrere Monate gegangen, bis sie ganz verlernt waren. Das Uminterpretieren von Symptomen braucht Durchhaltevermögen. Da habe ich auch als Angehörige gemerkt. Ich bin selber manchmal ungeduldig geworden. Ganz am Anfang habe ich es auch noch nicht richtig verstanden. Ich weiss noch, wie ich den Gedanken hatte, ah okay, jetzt weiss der Jan ja, dass die Symptome vom Nervensystem erlernt sind, dass strukturell nichts kaputt ist. Dann kann er es ja jetzt einfach umsetzen. Einfach die Angst verlieren und wieder die Stege hochlaufen. Aber das ist falsch. Die Symptome werden durch neuronale Bahnen ausgelöst, die man nicht einfach so kontrollieren kann. Und wenn die Bahnen mal gefestigt sind, dann werden die schlimmen Schmerzen und die erdrückende Fatigue auch immer wieder ausgelöst. Man ist auch mit der Diagnose neuroplastisches Syndrom noch ernsthaft krank. Aber es verändert etwas zu wissen, dass die Symptome an sich nicht auf einen irreparablen Schaden hinweisen. Man kann dann anders auf sie reagieren und merken, dass sie sich auch nicht immer gleich verhalten. So war es beim Jan. Und um das zu verstehen, hat es mir geholfen, bei etwas anzuknüpfen, das ich selber kenne. Beim Eisbaden zum Beispiel. Wir kommen zurück zu meinem kleinen Experiment.
Meine Füße sind schon gestorben.
Ich stehe auf dem obersten Stegentritt, wo es eiskalte Wasser führt. Irgendwo in der Nähe hat es eine Baustelle. Es brummt im Hintergrund. So, jetzt kann mich nichts mehr abhalten. Jetzt gehe ich rein.
Und eben, wenn ich probiere, ist mir zu sagen, das Wasser, weil das schadet mir ja nicht, sondern im Gegenteil, man sagt ja, es ist gesund, das zu machen. Und wenn ich jetzt versuche, ist eben so ein bisschen Somatic Tracking im Sinne von mit einer neugierigen Haltung dran und einfach so zu schauen, hey, was sind da für Empfindungen? Und wie fühlt sich das an? Und mir wie so mit zu beruhigen und zu sagen, hey, das schadet mir nicht, das tut mir sogar noch gut.
Und ist sogar noch interessant.
Das probiere ich jetzt. Also, ich probiere mir es. Es ist ganz interessant. Das ist so arschkalt. Wie lange habe ich das gehalten?
Keine halbe Minute habe ich es ausgehalten.
So kalt.
Obwohl ich gewusst habe, dass mir das kalte Wasser nicht schadet. Ich habe probiert, neugierig zu spüren, wie sich es anfühlt in dem Wasser. Vielleicht habe ich es dank dem immerhin ein paar Sekunden länger geschafft. Ähnlich ist es bei Schmerzen und Symptomen. Die neuronalen Verknüpfungen, die einem unbewusst krank machen, sind wie dicke Reifenspuren im Schlamm. Neue Spuren zu legen und Symptome zu verlernen, das braucht Zeit und Wiederholung. Aber es ist möglich. So wie es auch möglich ist, dass ich das immer und immer wieder mache, länger kann im eiskalten Wasser bleiben. Wie die Leute, die hier im norwegischen Winter im eiskalten Meerwasser tief entspannt ihre Runden schwimmen. Die Technik vom Somatic Tracking funktioniert am besten, wenn ich wirklich vertraue, dass mir eben zum Beispiel das Eisbaden nicht schadet. Um neuroplastische Symptome zu verlernen, ist es wichtig, zu wissen und zu vertrauen, dass der Körper an sich nicht kaputt ist. Und auch mit einer gewissen Überzeugung. Man hat die Überzeugung vielleicht nicht von Anfang an, aber man kann darin hineinwachsen. Von dem erzählt Patricia.
Ich muss in einen Zustand hineinkommen oder ich will in einen Zustand hineinkommen, wo ich einfach nicht mehr Angst habe und verzweifelt bin und wie verrückt versuche, irgendwelche Pläne einzuhalten und irgendwelche Pacing-Wecker stellen, damit ich genau nach 10 Minuten wieder aufhören reden und ich kann 10 Minuten ausruhen. Also all das ist ja auch so ein Stresssystem. Und das klingt jetzt wie so ein bisschen blöd, aber ich habe mir selber wie verboten. Ich habe jetzt einfach keine Angst mehr und keine Verzweiflung. Und verbieten heisst natürlich nicht einfach nur, ich bestrafe mich, wenn es nicht klappt, weil das ist genau das, was nicht geht, sondern ich muss wie die Arbeit machen oder einen Weg finden. Und das ist unendlich schwierig gewesen. Es ist unglaublich schwierig gewesen, weil es lässt sich nicht erzwingen und es läuft nicht über eine Willenskraft, sondern es läuft wie nochmal über andere Kanäle.
Patricia beschreibt es als Gefühlszustand, wo sie reinkommen musste.
Also wie quasi alles in mir innen, wo das Vertrauen hat oder irgendwie die letzten Reste von Erinnerung an einen Körper, der gesund war, muss ich vorholen und mobilisieren und einfach voll auf das setzen.
Mein Experiment mit dem Eisbaden hat mir eine feine Ahnung gegeben, wie schwierig die Genesungsarbeit ist, die Jan, Jasna, Marlene und Patricia gemacht haben.
Ich habe das eine wahnsinnig schwierige Aufgabe gefunden, quasi dem, also wenn man es jetzt so beschreiben will, Nervensystem wie beizubringen, hey, du kannst wieder runterfahren, kannst wieder zur Ruhe kommen. Das ist etwas vom Schwierigsten gewesen, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also es ist überhaupt nicht so, erstens, dass es von einem Tag aufeinander passiert und überhaupt nicht so, dass es eine einfache Sache ist. Und ich weiss auch nicht, ob das immer geht. Also ich würde das jetzt auch nicht einfach verallgemeinern und sagen, sollen jetzt alle so machen. Aber für mich ist es der Schlüssel gewesen und ich weiss es auch von vielen anderen. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man das einfach kennt und dass man es bekannt macht, dass es für gewisse Leute tatsächlich der Weg raus ist.
Die Aufgabe, neuroplastische Symptome umzuinterpretieren und zu verlernen, ist individuell und komplex. Und wie jede Therapie hat auch sie ihre Grenzen. Das sagt auch Cilie Endresen-Rehme, Professorin für Gesundheitspsychologie und klinische Schmerztherapeutin aus Oslo.
What are the limits of your approach and program?
I think there's always limits. There's never a treatment that helps everyone. I think that's important to sort of acknowledge. Even antibiotics doesn't help everyone.
Keine wirkt bei ganz allen, auch nicht Antibiotika. Im Vergleich zu vielen Medikamenten haben die Therapien vom neuroplastischen Ansatz einen entscheidenden Vorteil. Sie haben keine Nebenwirkungen und keine dokumentierten Risiken.
you know, the worst thing that can happen is that you don't respond very well. There is no documented risks of harm in any of these approaches.
Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man nicht so gut darauf anspreche. Man könne nichts verlieren. Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, man probiert so viel. Kommt dauernd Tipps über, was man alles noch könnte. Aber etwas Neues auszuprobieren heisst immer auch, sich auf etwas einzulassen. Energie und Zeit zu investieren. Und man riskiert, enttäuscht zu werden. Das braucht Mut. Unsere Erfahrung zeigt aber auch, der Mut kann belohnt werden. Es kann funktionieren.
For some, it happens quite fast. I've seen some of those cases. Whilst in others, it could take longer time because it could be other obstacles and other things that needs to be sorted out, both socially or emotionally or in other ways. Every path is unique.
Bei den einen geht die Genesung ziemlich schnell. Bei den anderen brauche ich es ein bisschen länger. Nochmal zur Wiederholung. Das Wissen über neuroplastische Symptome ist Basis. Und dann geht es darum, Symptome umzuinterpretieren mit verschiedenen Techniken, wie zum Beispiel dem Somatic Tracking. Und da geht nicht mit reiner Willenskraft, Kontrolle oder Druck. Jasna?
Also ich bin so immer jemand, der ein bisschen ungeduldig ist und ich möchte das dann auch gut machen. Oder? Das wird auch immer wieder erwähnt, dass halt viele Leute nachher wie zu viel machen oder sich zu fest anstrengen und es wie zu fest wollen. Und ich bin sicher so eine Person.
Der Prozess erfordert Geduld, Vertrauen, eine gewisse Gelassenheit und Selbstmitgefühl als Grundhaltung. Und zusätzlich zum Uminterpretieren der Symptome braucht es manchmal noch mehr. Eine Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Emotionen oder eine größere Veränderung im Leben, dass man den Job wechselt zum Beispiel. Jeder Genesungsweg ist individuell. Kleinere und größere Rückfälle gehören aber bei fast allen dazu.
Die Rückfälle kann ich dir wahrscheinlich nicht aufzählen. Und in diesem Moment ist es sehr, sehr schwierig, daran zu glauben. Also ich habe wie immer noch ab und zu so Zweifel, oder? Der Zweifel ist häufig da. Und was mir dann mega geholfen hat, sind eben so die Recovery-Stories, die nachher zu lesen. Und dann gibt mir das viel mehr Sicherheit. Und dann geht es mir gerade schon besser.
Ganz viele Menschen denken, sie machen es falsch. Das funktioniert bei allen anderen, aber bei ihnen nicht.
Antje Kallweit, Schmerztherapeutin aus Hamburg.
Einer meiner Hauptsätze ist, haben Sie Geduld. Es dauert seine Zeit. Ihr Gehirn hat sie lange, lange, lange mit diesen Mechanismen beschützt. Es möchte sich eigentlich nicht so gerne verändern. Unser Gehirn verändert sich ungern. Es hält gerne an dem fest, was es gut gelernt hat. Und es braucht seine Zeit. Und Symptome gehen zum Schluss. All das braucht an Vertrauen. Und deswegen ist es wichtig, dass einer da ist und das immer mal wieder sagt.
Es hilft, wenn man Fachpersonen an der Seite hat. Wo der Jan krank war, im Frühling 24, haben wir in der Schweiz aber von niemandem gewusst, der die Arbeit macht.
Ich habe ja den Bericht gelesen von deinem Jan.
Am Jan seine Genesungsgeschichte.
Da habe ich ja Gänsehaut bekommen bei dem Moment, wo er dann gesagt hat, so, ich mache das jetzt einfach. Egal, ich gehe jetzt unter die Dusche. Das ist super, super mutig. Und ich würde mir wünschen, dass diesen Mut jemand sozusagen unterstützt. Er hatte ja diese Unterstützung, soweit ich das verstanden habe, nur aus den Büchern, aus dem, was sozusagen, was er sich angelesen hat und weil er gesagt hat, okay, so what, egal und so, und jetzt geht's los. Ein Support, das hätte ich ihm gewünscht. Jemand, der ihm ein Stück weit ein Geländer bietet und er sich nicht komplett alleine die 10 Meter ins tiefe Wasser stürzen muss.
Also du hast aber eigentlich einfach alles selber beigebracht. Du hast Videos geschaut, hast Podcasts gelost.
Ja. Ja, aber also das ist wie so das grosse Glück natürlich, dass also das wie so die Forschung jetzt mehr von chronischen Schmerzen schon recht fortgeschritten ist und dass es schon recht viel Material noch online gibt, wo man wie so selber kann sich informieren und sich aneignen, aber auch mit der Curable App, die mir dann sehr fest geholfen hat.
Curable ist eine App mit mehreren Übungen, die wir in dieser Folge besprechen. Der schriftliche Genesungsbericht von Jan, der Link zu der App und zu anderen Ressourcen findest du auf unserer Webseite.
Und natürlich auch der Austausch mit dir war dann sehr schön, dort jemanden zu haben, der mich auf das hat aufmerksam gemacht und dann haben wir ja wie quasi zusammen die Welt entdeckt.
Wo der Jan mit dem neuroplastischen Ansatz angefangen hat, haben wir nur die englischsprachigen Apps und Bücher gekannt. und nur von TherapeutInnen im Ausland gewusst.
Man ist ein bisschen verloren. Also ich war jetzt schon ein paar Monate so ein allein und habe daheim mein Zeug gemacht.
Aber es tut sich etwas. Und jetzt ist es so, dass ich dir vorher etwas verschwiegen habe. Die Patientin, die der Therapeut Andreas Immel behandelt hat, die mit dem Kopfweh, der sich so anfühlt wie eine Kugel mit Stacheln, vielleicht hast du es eh schon gemerkt. Das ist Jasna. Als Jasna mit dem neuroplastischen Ansatz angefangen hat zu arbeiten, sind schon mehr Fachpersonen in der Schweiz damit vertraut. Dass sie Andreas Immel kennengelernt hat, war aber einmal mehr ein riesiger Glücksfall.
Plötzlich ist man so ein bisschen in einem Film und hat das Gefühl, es passiere Zufall über Zufall.
Vor gut einem Jahr, Anfang 25, hat sie wegen ihrem starken Kopf einen Massagetermin gebucht. Als der Masseur fragt, wie es ihr geht, erzählt sie ihm von ihrer neuesten Entdeckung, einem neuroplastischen Ansatz. Sie erwähnt ein Buch, das sie gerade am Lesen ist. «Wege aus dem Schmerz» von Alan Gordon, Psychotherapeut und Mitgründer von der Pain Reprocessing Therapy.
Dann habe ich mir so ein bisschen erzählt und dann meinte, ah, Mensch, das Buch da. Und dann schaue ich so rechts von mir und dann sehe ich genau das Buch, das ich am Lesen bin. Und einfach so, das kann nicht so ein Zufall sein. Und dann sagte, ja, es sei ja auch Coach für das, also habe ich eine Ausbildung gemacht. Dann haben wir eigentlich auch gerade an diesem Tag so ein bisschen das angeschnitten. Und ich habe schon dann gemerkt, okay, das hat mir jetzt wahnsinnig gut da. Es ist mir wirklich viel, viel besser gegangen nach dem. Es ist dann alle Symptome sind wieder zurückgekommen, wie es so typisch ist im Prozess von dieser Therapie. Aber es war schon so, gewesen, ah, ich kann mich gut fühlen. Und das ist wirklich, also ist ein Zufall, oder? Wie sagt man?
Zufall, Schicksal, wie auch immer.
Schicksal, ja, Schicksal.
Der Andreas Immel hat seine Therapie nicht für Long-Covid angeboten. Wie wir schon gehört haben, ist Pain Reprocessing Therapy für chronische SchmerzpatientInnen entwickelt worden. Mit der Zeit haben ihn aber immer mehr auch Long-Covid-PatientInnen kontaktiert, weil sie gehört haben, dass die Methode auch bei ihren Symptomen helfen kann.
Und weil auch die Studienlage immer besser wird und das unterstützt, dass den Leuten geholfen werden kann, habe ich gesagt, du, wir können es gerne probieren. Aber wenn ich dir nicht helfen kann, dann sage ich es dir auch.
Es werde teilweise undifferenziert über Long-Covid berichtet, sagt Andreas Immel. Auch dort knüpfe ich seine Motivation an, mit Long-Covid-Betroffenen zu arbeiten.
Weil ich es leider auch ziemlich unverantwortlich finde, wie manche Ärzte so in öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel einfach erzählen, dass es unheilbar sei. Und was ich sehr schlimm finde, das so zu sagen, auch wenn man es vielleicht glaubt und vielleicht auch gute Gründe hat, es zu glauben, es kann ja sein. Also man kann ja sagen, nach meinem momentanen Wissensstand ist es unheilbar. Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Aber wenn man nur sagt, es sei unheilbar, denke ich mir so, als sei das abschliessend geklärt. Es gibt einen SRF-Artikel aus dem 23, wo mehrere von den Betroffenen, die ich mit ihnen geredet habe, erwähnt haben. Geblieben ist nicht der Titel. Wer nach 6 Monaten noch Symptome hat, erholt sich nicht. Für Betroffene ein Hammer. Nach 6 Monaten ist das eigene Schicksal besiegelt. So ähnlich habe ich es auch in der Reha-Klinik getönt, erzählte Jan.
Mir ist dort gesehen, dass es jetzt nicht darauf abkommt, wenn ich jetzt noch 2 Wochen länger in der Klinik bin. Weil bis am schlimmen Fall redet man eigentlich von Jahren.
Kleine Klammern, die Reha-Klinik Geiss hat zu dem und allen anderen Zitaten im Podcast nicht Stellung nehmen. Man darf sich ja nicht überbelasten, weil das führt zu einer Verschlechterung der Symptome, zu diesen Crashes. Und die Crashes sind langfristig schädlich, unumkehrbar. Das ist die gängige Sichtweise, die von vielen Therapeutinnen, Ärztinnen, betroffenen Organisationen vermittelt wird. Auch in vielen Medienberichten wird Long-Covid so erklärt.
Und meiner Theorie zufolge ist genau dieses Mindset das, was die Symptome einfach noch stärker machen kann oder sogar mit am Leben halten kann.
Und dann können es eben passieren, dass PatientInnen resignieren und Verzweiflung noch grösser wird.
Und die Ärzte, die wissen das ja, also hoffentlich, dass die Leute wirklich ganz schlimm leiden. Und da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, dass es unheilbar ist, aber auch mit so Aussagen, hey, ich kann dir helfen, 100%.
Es ist erforscht, dass die eigenen Erfahrungen den Krankheitsverlauf beeinflussen können, sowohl positiv als auch negativ. Du hast sicher schon vom Placebo-Effekt gehört. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine positive Erwartung die Wirksamkeit einer Therapie signifikant beeinflussen kann. Es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass PatientInnen mit positiven Erwartungen bessere Operationsergebnisse haben. Es gibt aber auch das negative Gegenstück zum Placebo-Effekt, den Nocebo-Effekt. Nocebo heisst auf Latinisch «Ich werde schaden». Und da meint der Nocebo-Effekt auch. Negative Erwartungen können den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen. Auch das ist wissenschaftlich belegt. Jan ist überzeugt, dass die negativ geprägte Geschichte über Long-Covid, die er immer wieder gehört hat, seinen Krankheitsverlauf beeinflusst haben.
Die haben mich sogar krank gemacht. Dass es so schlimm ist, war wegen dem Narrativ, dass die Überbelastungen so schlimm sind, dass man das so fest wie möglich vermeiden. Und vor allem, ja, wie so die Voraussage, dass wenn man das zu lange hat, dass sich das chronifiziert und dass es nie mehr weggeht. Einfach die Perspektive hat viel dazu beigetragen, dass es einfach so schlimm ist. Da bin ich überzeugt.
Die Annahme, dass die Symptome eine grosse Gefahr darstellen, die Annahme, dass Crashes strukturelle Schäden hinterlassen im Körper, halten den Alarmzustand vom Nervensystem aufrecht. Entsprechend hat Jan sein Verhalten angepasst. Er hat auf jede Verschlechterung fokussiert, sich möglichst geschont und Anstrengung vermieden. Geht man vom neuroplastischen Ansatz aus, werden durch das Verhalten die krankmachenden neuronalen Bahnen noch mehr verstärkt. Ein Teufelskreis. Chronifizierung der Symptome ist in dem Sinn ein Lernprozess vom Gehirn- und Nervensystem. Wie wir jetzt aber wissen, können die neuroplastischen Symptome auf dem umgekehrten Weg auch wieder verlernt werden. So sind Patricia, Jan, Jasna und Marlen Reusser und viele andere schlussendlich genesen. Etwas ist mir an dieser Stelle wichtig. Das darf nicht missverstanden werden. Das neuroplastische Verständnis von Long-Covid-Symptomen und wie Betroffene die haben verlernen konnten, hat nichts mit einem reinen Nocebo- und Placebo-Effekt zu tun. Die Genesung von neuroplastischen Symptomen ist weit weg von einfach ein bisschen positiv denken oder einfach schnell das Mindset ändern. Oder wie Patricia sagt,
es ist eine schreckliche Krankheit und es geht überhaupt nicht darum zu sagen, das bildet man sich ein. Und wenn man dann mal merkt, man hat sich eingebildet, dann kann man sich wieder ausbilden. Und die Sache ist gelaufen. Es ist wirklich, also die Symptome sind real und die Schmerzen sind real und die Einschränkungen sind real und sie sind schrecklich.
Es geht darum, neue neuronale Verknüpfungen zu schaffen. Mit viel Wiederholung, Zeit und Zuwendung. Da haben Patricia, Jan, Marlen und Jasna ziemlich allein müssen machen.
Ich meine, da bin ich auch sehr privilegiert, muss ich jetzt sagen, weil ich habe die Tipps bekommen von Jan, ich habe die Bücher können lesen, die viel auf Englisch sind. Also es ist wie nicht alle haben die Möglichkeit und da bin ich sehr dankbar, dass ich das habe, wie können machen. Ich habe können meine Perspektive ändern.
In der Klinik und auch in der Long-Covid-Sprechstunde, wo der Jan war, ist von diesen neurobiologischen Erkenntnissen und darauf aufbauenden Behandlungstechniken nie die Rede gewesen. Auch nicht von der realistischen Möglichkeit zu genesen. Heute, 2 Jahre später, ist das anders.
Wir vermitteln, wann immer möglich, ganz, ganz früh in dem Prozess, Genesung ist möglich.
Die Erforschung und Verbreitung von neuem Wissen braucht seine Zeit. Aber mittlerweile kommt etwas in Bewegung. Auch in der Schweiz. Im Rahmen meiner Recherche habe ich das Universitätsspital Basel angeschrieben. Sie sind Teil einer gross angelegten europäischen Studie über Long-Covid.
Anfrage für So Long-Covid.
Ich wollte wissen, was Ihre aktuellen Studienergebnisse sind.
Und welche Rolle spielt Neuroplastizität?
Ich glaube, dass die Ansätze Neuroplastizität, neuroplastische Symptome da viel Potenzial haben, Innovation zu bringen und neue Wege zu öffnen, dass möglichst viele Patientinnen eine Chance haben, Genesung zu erfahren.
Da denn in der nächsten Folge, am Sonntag, 5. April. So Long Covid ist eine unabhängige Podcast-Serie von Jan Zosso und mir, Zita Bauer. 1, 2, 3, die 4. Folge. Alle Infos und erwähnte Ressourcen findest du auf unserer Webseite solongcovid.ch. Originalmusik Janosch Meinzen und Moritz Widrig, Mastering, Mix und Sounddesign Christina Baron, dramaturgische Beratung Franziska Engelhardt, redaktionelle Mitarbeit Stella Bollinger, Sprachregie Irene Müller, Aufnahmestudio Radio Rabe, Host und Schnitt Zita Bauer, Produktion, Konzept und Redaktion Jan Zosso und Zita Bauer.